Wir haben das jetzt mehrmals gesungen, mehrmals wiederholt. Wieso wir vertrauen? Es ist einfach eine unbeschreiblich gute Sache, im Alltag immer wieder zu erleben, dass Gott derjenige ist, der mich fest in der Hand hält, der mein Leben lenkt. Und ihm kann ich vertrauen. Ich denke, der Herr hat uns auch die Worte am Anfang gegeben aus dem 1. Mosebuch. Ein gutes Beispiel, ein guter Einstieg für unsere heutige Bibelarbeit. Und zwar dafür zu sehen, dass Gott unser Leben lenkt. Gott ist derjenige, der wirklich alles in seiner Hand hält. Weswegen vertraue ich still? Wir haben es eben gesungen. Herr, weil mich festhält, deine starke Hand vertraue ich still. Wir werden heute fortfahren mit dem Betrachten aus dem Josua-Buch. Ich muss ehrlich gestehen, es ist ein ungewöhnliches Buch für mich. Erstens, weil es im Alten Testament steht. Man ist wahrscheinlich mehr darauf ausgerichtet, im Neuen Testament zu lesen als im Alten Testament. Ich musste aber auch erfahren, dass mir sehr viel dadurch entgangen ist. Und auch im Alten Testament hat Gott zu den Menschen gesprochen. Und er spricht zu uns, auch durch das Alte Testament. Ich werde den Text nicht ganz lesen zu Anfang. Vielleicht, wenn es möglich ist, kann der Text an die Leinwand gestrahlt werden. Ich werde aus der Schlachterübersetzung lesen. Josua Buch Kapitel 2. Ist sehr viel Geschichtliches dabei, daher auch wahrscheinlich sehr leicht zu behalten und sehr leicht zu verstehen, die ganze Geschichte. Ich lese ab Anfang Kapitel 2 Josua Buch. Und Josua, der Sohn Nuns, sandte von Sittim heimlich zwei Männer als Kundschafter aus und sprach: Geht hin, seht euch das Land an und besonders Jericho. Und sie gingen hin und kamen in das Haus einer ehebrecherischen Frau namens Rahab und übernachteten dort. Es wurde aber dem König von Jericho berichtet: Siehe, in dieser Nacht sind Männer von den Kindern Israels hierher gekommen, um das Land auszukundschaften. Da sandte der König von Jericho Boten zu Rahab und ließ ihr sagen: Gib die Männer heraus, die zu dir gekommen sind und in dein Haus eingekehrt sind. Denn sie sind gekommen, um das ganze Land auszukundschaften. Die Frau aber hatte die beiden Männer genommen und verborgen und sprach: Nun, es sind freilich Männer zu mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als man die Tore schließen musste bei Einbruch der Dunkelheit, da gingen die Männer hinaus. Ich weiß nicht, wohin die Männer gegangen sind. Jagt ihnen rasch nach, denn ihr werdet sie einholen. Sie aber hatte die Männer auf das Dach steigen lassen und sie unter den Flachsstängeln versteckt, die sie für sich auf dem Dach ausgebreitet hatte. Die Leute nun jagten ihnen nach auf dem Weg zum Jordan bis zu den Furten, und man schloss das Tor zu, als die, welche ihnen nachjagten, hinausgegangen waren. Ich habe schon gesagt, ich werde nicht den ganzen Text lesen, ich habe nur einen Abschnitt gelesen und werde das nebenbei kommentieren. Ich denke, das ist eine der Geschichten, von denen wir schon von Kindheit auf wissen. Wir kennen diese Geschichten wahrscheinlich auswendig, sozusagen. Wir wissen ganz genau, wie die Folge der Handlungen ist in dieser Geschichte. Und doch sind so an einigen Stellen so kleine, ich möchte sie bezeichnen wie Edelsteine in einem groben Mauerwerk, die man betrachten kann, die so schön glänzen, die uns etwas zeigen, was Gott in sein Wort hineingelegt hat. Gottes Wort ist ja die ganze Bibel. Aber einige Stellen zeigen besonders, in besonderer Weise, sein Handeln an uns. Und zwar sehen wir, dass Männer, die nie mit einem anderen Volk in Berührung gekommen waren, die sind 40 Jahre in der Wüste gewesen. Sie haben bestimmt eine ganz andere Kleidung als die Menschen in Jericho. Allerdings können sie sich mit ihnen verständigen. Und diese Männer kommen jetzt in eine fremde Stadt. Sie müssen diese Stadt auskundschaften. Und ich denke schon, dass sie so einige Befürchtungen in sich hatten. Wo bleiben wir über Nacht? Wie ist es in so einer Stadt? Sie lebten noch nie in einer Stadt. In einer so großen Stadt. Wie werden wir aufgenommen? Werden wir gleich geschnappt und dem Gericht gestellt? So einige Fragen werden diese Männer bestimmt schon gehabt haben. Vielleicht noch einiges zur geografischen Lage. Wie uns ist geschrieben, dass Josua von Sittim aus heimlich zwei Männer ausschickt. Und wenn wir die Karte vor unseren Augen haben, die Kinder Israel gehen an der rechten Seite von unten gesehen den Jordan hoch, besiegen einige Könige und sind an eine Stelle angekommen, wo es jetzt gilt, das Land einzunehmen, das verheißene Land. Sie stehen vor dem Jordan, müssen wieder über den Jordan rüber, um in westlicher Richtung weiterzugehen. Und Sittim liegt ungefähr, man weiß es nicht genau, ungefähr 18 Kilometer bis 20 Kilometer weit weg von Jericho. Der Jordan, der fließt genau in der Mitte, also sind es ungefähr 9 bis 10 Kilometer, ist Sittim weg vom Jordan und Jericho auch die gleiche Strecke weg von Jordan. So, und jetzt schickt Josua diese zwei Männer dahin. Und wir sehen, dass Gott auch das Leben dieser beiden Männer in seiner Hand hält. Ich denke, die Männer hätten es sich nicht erträumen lassen, dass sie so eine Begegnung hier in dieser fremden Stadt haben werden. Wir lesen, dass sie da hineinkommen und es war wahrscheinlich am unauffälligsten für sie, dass sie in das Haus dieser Frau hineingehen und dort Aufnahme finden. Gott sorgt für seine Leute. Gott lenkt ihre Schritte. Gott zeigt ihnen vielleicht oder gibt ihnen Gedanken, sodass sie die richtige Entscheidung treffen und in das richtige Haus gehen. Sie finden Unterschlupf bei Rahab. Und jetzt sind sie in diesem Haus. Und wenn wir jetzt genau lesen, habe ich eigentlich einige Fragen am Ablauf der ganzen Geschichte. Ist mir früher nie aufgefallen. Sind die Männer dann jetzt einmal über Nacht geblieben? Und hat der König dann davon erfahren? Und sind sie dann bei Anbruch der nächsten Nacht geflohen? Ich weiß es nicht. Der Ablauf ist nicht ganz so klar in diesem Text. Das ist aber auch unwichtig. Viel wichtiger ist das, dass diese Menschen, diese zwei Männer, eine gläubige Frau antreffen. Es ist eine Frau, die ist nicht aus dem Volk Israel. Es ist eine Frau mit sehr zweifelhaftem Hintergrund. Sie führt ein Leben, das sogar in diesem heidnischen Land, in dieser heidnischen Stadt kein gutes Leben ist. Die Menschen, die um sie herum leben, sie wissen, das ist kein guter Umgang für die Bürger in der Stadt. Und doch ist diese Frau eine gläubige Frau. Sie glaubt, woran glaubt sie denn? Sie erzählt das weiter in den anderen Versen. Jetzt wollte ich, bevor ich zu den anderen Versen rübergehe, doch noch einiges ansprechen, wo ich meine, dass das oft eine Frage ist in unserem Leben. Und zwar habe ich mal die Geschichte von Corrie ten Boom gelesen. Wahrscheinlich viele von uns kennen diese Geschichte. Und sie spricht diese gleiche Frage an. Und zwar, benutzt Gott Lüge, um seine Menschen zu retten? Ist Lüge manchmal gerechtfertigt? Und manchmal nicht. Wir sehen, dass in der Geschichte der Bibel oft sogar einige Male wird davon berichtet, dass Menschen durch das Sagen, durch das Aussprechen einer Unwahrheit andere Menschenleben gerettet haben. Heißt das für uns, ist es legitim, dass wir die Unwahrheit sagen, um irgendetwas zu erreichen? Und die Corrie ten Boom, die erzählt diese Geschichte und das ist mir so sitzen geblieben. Sie lebte ja in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Sie haben Juden versteckt und sie war der Meinung, dass man, um Leben zu retten, auch mal die Unwahrheit sagen darf. Sie hatte aber eine Verwandte, da mussten sie auch Juden unterbringen. Und diese Verwandte war strikt anderer Meinung. Sie sagte, ich werde niemals die Unwahrheit sagen. Und wenn die Polizisten, wenn die Gestapo kommt, um nach Juden zu fragen, dann werde ich die Wahrheit sagen. Und so kam das auch. Die Gestapo kam und fragte nach, ob Juden im Haus sind, und sie sagte ja. Und sie wurden abgeholt. Natürlich war Corrie ten Boom sehr erschüttert darüber. Was mir sehr wichtig wurde bei dieser Sache ist, sie kamen wieder frei. Wie genau die Umstände waren, dass diese Juden, die jetzt verraten waren sozusagen, wieder frei kamen, das weiß ich nicht genau. Aber Gott führte die Geschichte dieser Menschen so, dass sie wieder frei kamen. Obwohl jeder menschliche Verstand sagen würde, diese Menschen sind verurteilt, sie würden sterben müssen. Wir sehen noch einige Stellen, zum Beispiel lesen wir in Mosebüchern, dass die Hebammen auch dem Pharao anlügen, nur damit sie die Kinder retten. Und Gott segnet diese Frau. Wir sehen, dass Abraham lügt. Wir lesen aber auch in 2. Mose 20, Vers 16, du sollst kein falsches Zeugnis reden. Möchte vielleicht jemand zu diesem Thema etwas sagen? Wie haben Sie das im Leben erfahren? Ich weiß eins, Geschwister, dass ich jetzt sage, ich würde niemals lügen wollen. Und ich weiß auch ganz genau, dass das Sünde ist. Es kommen aber manchmal Umstände im Leben, das wissen wahrscheinlich einige von Ihnen, die uns einfach dazu zwingen, mal etwas anderes zu sagen. Wir lesen auf jeden Fall in der Bibel, dass es nirgendwo gut geheißen wird, die Unwahrheit zu sagen. Menschen lügen ja wegen verschiedenen Anlässen. So manch einer sagt die Unwahrheit, danke Alex für das Zeugnis. Die sagen die Unwahrheit, weil sie Geld verdienen wollen. Und ich finde es gut, dass Gott das sogar in so einem Fall ganz klar und deutlich von heute auf morgen zeigt, ich bin gerecht, ich bestrafe die Lüge. Es ist aber nicht immer so. Und es passiert den Menschen oft im Leben, dass sie zwar die Wahrheit sagen und Gott ist gerecht, und sie erleben aber nicht die Belohnung in diesem Leben. Gott hat es auch nirgendwo verheißen, dass er uns in diesem Leben dafür belohnen wird, dass wir gerecht sind, dass wir nach seinem Wort leben. Aber wir wissen, die Belohnung kommt. Johannes 8, Vers 44, denke ich, würde einen jeden Lügner abschrecken. Da sagt Jesus, der Teufel ist der Vater der Lüge. Lass uns nie vergessen, wem wir dienen, wem wir nachahmen, wenn wir die Unwahrheit sagen. 1. Mose 3 sehen wir die erste Lüge. In Römer 8, Vers 3 lesen wir davon, dass jeder Mensch ein Lügner ist. Oder in Offenbarung 21, diese Stelle möchte ich lesen, Offenbarung 21, Vers 8. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln Befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Vers 27 ist auch ähnlich, in dem gleichen Kapitel. Und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Vielleicht eine etwas aufmunternde Geschichte an uns. Ein Evangelist in Kanada, muss schon vor sehr vielen Jahren gewesen sein, hat unter Bauern evangelisiert und an einem Abend gab er den Zuhörern eine Aufgabe und sagte, morgen, wenn ihr kommt oder heute, wenn ihr nach Hause kommt, dann lest bitte Markus 17. Ich werde morgen über den Text predigen. Nun ja, es kam der nächste Tag, der nächste Abend und alle saßen schön da und er fragte frei in der Runde, na, wer hat Markus 17 gelesen? Und sehr viele hoben die Hand. Gut, sagte er, dann habe ich heute das richtige Thema gewählt. Und das heißt eigentlich Lügner. Es gibt kein Markus 17. Markus hat nur 16 Kapitel. Oft werden wir in Lebenslagen gebracht, kommen wir in Lebenslagen, wo wir versucht sind, die Unwahrheit zu sagen. Eine kleine Geschichte von Menno Simons. Er wurde verfolgt, er wurde für einen freien Menschen erklärt, das heißt, dass jeder ihn verhaften konnte, jeder konnte mit ihm machen, was er wollte. Und dieser Menno war dann unterwegs, nachts auf einer Kutsche, er saß neben dem Kutscher. Ihn halten Polizisten an und fragen, ist Menno Simons in der Kutsche? Er dreht sich um, macht das Fenster auf und fragt, ist Menno Simons da drin? Und dann sagt er zu den Polizisten, sie sagen, er ist nicht da drin. Und sie dürfen weiterfahren. Wir werden doch angehalten, bei der Wahrheit zu bleiben. Er ist doch bei der Wahrheit geblieben. Wie viel uns oft im Leben entgeht, wenn wir nicht in schwierigen Lagen sind. Wie gesegnet wir sind dadurch, dass wir in so einem Land leben, Geschwister, wo wir nicht verfolgt werden. Wo uns keine Todesstrafe dafür droht, dass wir Christen sind. Dass wir hierher kommen und über Gottes Wort sprechen. Dass unsere Fenster offen sind. Jeder, der auf der Straße vorbeigeht, kann hier hereinschauen. Ist mir immer noch sehr ungewöhnlich. Aber ich sage mir immer, warum nicht? Wir haben nichts zu verbergen. Der Segen, den wir dadurch haben, ist einfach nicht zu bezahlen. Wir können Gott nie dafür genug dankbar sein, dass er uns nicht in solche Lage bringt, wo wir versucht werden, sogar die Unwahrheit zu sagen, um unser Leben zu schützen. Lasst uns ihm dankbar sein dafür. Wir lesen, diese Frau, sie lügt die Boten des Königs an. Sie sagt, nein, die Männer sind hier gewesen, okay, aber sie sind nicht mehr hier, sie sind weggegangen. Dadurch rettet sie natürlich das Leben dieser Männer. Ich bin überzeugt, Geschwister, dass Gott auch anders das Leben dieser Männer retten könnte. Gott ist nicht angewiesen auf die Unwahrheit dieser Frau. Und sie tut es aber doch. Und wir lesen Hebräer 11, Vers 31, was sehr erstaunlich ist. Wahrscheinlich hat diese Frau, diese Rahab, ihr Leben grundsätzlich geändert. Sonst würde sie nicht an dieser Stelle im Hebräerbrief erwähnt sein. Wir lesen Hebräer 11, Vers 31. Durch Glauben ging Rahab, die Hure, nicht verloren mit den Ungläubigen, weil sie die Kundschafter mit Frieden aufgenommen hatte. Sie wird unter denen gezählt, die Glaubenshelden sind. Sie wird zu denen gerechnet, die im Glauben etwas getan hatten, mit einer Überzeugung etwas getan haben, obwohl die Umstände um sie herum noch lange nicht danach aussahen. In Jakobus 2, Vers 25 wird die Rahab nochmal erwähnt. Und Jakobus spricht davon, dass sie etwas tat. Jakobus ist ja sehr, sehr darauf bedacht, unseren Glauben in Werken auszudrücken. Und er sagt, was nützte es der Rahab, wenn sie das nicht getan hätte? Aber sie hat es getan. Sie hat geglaubt. Sie ist noch viel mehr. Sie darf sogar zu den Ahnen Jesu gehören. Sie ist eine von denen David abstammt. Wir lesen in Matthäus 1, Vers 5 wahrscheinlich, dass Salmon und Rahab einen Sohn bekamen, ich glaube, das war der Boas, ja. Sie gehört zur Abstammungslinie Jesu. Gott bekennt sich zu solchen Menschen. Bei uns, und ich denke damals auch, galten solche Menschen als sehr sündige Menschen. Sie gelten es bei uns immer noch. Und ich will das gar nicht kleinreden, Geschwister. Es ist wirklich so. Es ist eine schlimme Sünde, zu lügen. Es ist eine schlimme Sünde, wenn man untreu ist, wenn man die Ehe bricht. Aber dieses ist immer wieder ein Zeichen dafür, wie viel Liebe und wie viel Gnade Gott hat. Und es ist wirklich so. Und an diesem Menschen sehen wir es, Geschwister, es ist wirklich so. Gott vergibt so einem Menschen. Er vergibt wirklich und er macht einen ganz anderen Menschen aus ihm. Und er erhebt ihn auf eine Stufe, sodass man ihn sogar achten kann als einen Vorfahren unseres Herrn Jesu. Nun werden wir wahrscheinlich weitergehen zu der Rede Rahabs. Das sind die Verse 8 bis 16. Ehe aber die Männer sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen auf das Dach hinauf und sprach zu ihnen: Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn es hat uns Furcht vor euch überfallen und alle Einwohner des Landes sind vor euch verzagt. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordan getan habt, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Und als wir dies hörten, da wurde unser Herz verzagt, und es ist kein rechter Mut mehr in irgendjemand vor euch, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Und nun schwört mir doch bei dem Herrn, dass so wie ich an euch Güte erwiesen habe, auch ihr am Haus meines Vaters Güte erweisen werdet. Und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern samt allen ihren Angehörigen am Leben lassen und unsere Seelen vom Tod erretten werdet. Und die Männer sprachen zu ihr: Wir bürgen mit unserem Leben für das Eurige, sofern ihr diese unsere Sache nicht verratet. Und wenn der Herr uns dieses Land gibt, so wollen wir an dir Güte und Treue erweisen. Da ließ sie dieselben an einem Seil durch das Fenster hinunter, denn ihr Haus war an der Stadtmauer, und sie wohnte an der Mauer. Und sie sprach zu ihnen: Geht in das Bergland, das euch eure Verfolger nicht begegnen, und verbergt euch dort 3 Tage lang, bis eure Verfolger zurückgekehrt sind. Danach geht eures Weges. Hier wird der Glaube der Rahab ganz klar geschildert. Es ist einfach zum Wundern, dass ein Mensch, der sein Leben lang Götzen gedient hat, der sein Leben lang sein ganzes Leben danach ausgerichtet hat, dass dieser Mensch mit einem Mal sagt, ich weiß, dass dieser Gott ein Gott ist, der im Himmel ist, und er ist nicht nur im Himmel, sodass wir ihn nicht kontrollieren können, sondern er ist ein Gott auf der Erde. Und er hat es in eurem Leben, in eurer Geschichte gezeigt, dass er ein mächtiger Gott ist. Ich weiß nicht, ob die Rahab schon 40 Jahre alt war. Aber die Geschichte, die sie erwähnt, ist schon 40 Jahre her. Die Israeliten sind vor 40 Jahren aus Ägypten ausgezogen. Und da hat Gott dieses Wunder getan, dass sie diese Kinder Israels durch das Schilfmeer durchgehen konnten. Wahrscheinlich ist es dann eine Geschichte, die immer wieder erzählt wurde und immer wieder weiter erzählt wurde. Was machen wir mit Geschichten, die uns ungläubig scheinen, die etwas sind, die etwas beschreiben, was noch nie da gewesen ist? Meistens tun wir es ab als eine Geschichte, als etwas, was gut ausgedachtes ist. Und das ist gerade das, wo sich der Glaube der Rahab zeigt. Sie glaubt diesen Worten. Wenn wir in Hebräer Kapitel 11, Verse 1 bis 3 lesen, ich schlage diese Stelle mal auf, Hebräer 11, Verse 1 bis 3, dann lesen wir davon, was der Glaube eigentlich ist. Es beschreibt nicht alles, was der Glaube ist, aber es beschreibt einige Eigenschaften unseres Glaubens. Beschreibt nur einige Seiten unseres Glaubens. Hebräer 11, Verse 1 bis 3. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen haben die Ahnen, die Alten, ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Ich denke, die Frage würde sich hier erübern, wenn ich diese Frage hier stellen würde. Glauben Sie, dass die Welt so geschaffen ist, einfach so, aus Unsichtbarem, aus Nicht-Dagewesenem? Ich denke, alle wissen aber, auch wenn ich diese Frage irgendwo anders stelle, so wird sie oft sehr bezweifelt. Warum glaubt die Rahab? Wie kann man ihren Glauben beschreiben? Und zwar da haben wir gelesen in Hebräerbrief, ein festes Wissen von dem, was man nicht sieht. Ein festes Wissen, ich weiß, es ist so gewesen. Ein Überzeugtsein. Kein Zweifel kommt da hinein. Ein Überzeugtsein davon, was gewesen ist. Ich denke oft, dass wir an Stellen, wo wir glauben sollten, doch oft zweifeln. Das passiert sogar im Leben eines Christen, der schon lange Jahre mit dem Herrn lebt. Nehmen wir mal an, unsere Kinder kommen lange nicht nach Hause abends. Nehmen wir an, wir machen uns Sorgen um sie. Es ist auch alles richtig. Man kann aber auch anders reagieren. Man kann sich vor Sorge fast kaputt machen, indem man einfach dieses Vertrauen verloren hat und meint, denen ist etwas geschehen. Vielleicht war das jetzt kein sehr passendes Beispiel, vielleicht etwas anderes. Uns passiert etwas und wir fühlen in uns, ich hänge in der Luft, ich bin in Unsicherheit. Was wird jetzt geschehen? Ein anderes Beispiel. Vor ungefähr einem Jahr ging es unserer Firma sehr schlecht. Wir hatten Insolvenz. Und so kann ich das ganz klar und offen sagen, Geschwister, man war oft unsicher. Man hatte einfach diese Unsicherheit um sich, alles zerrann einem unter den Fingern. Man wusste nicht, worauf kann ich mich jetzt verlassen? Wie werde ich versorgt? Wie wird meine Familie versorgt? Was wird in einem Monat sein? Werden wir alle ohne Arbeit da sein? Kommt der Lohn rechtzeitig? Und wenn der Lohn dann 1-2 Monate ausbleibt, macht man sich schon Sorgen, wie bezahle ich meine nächsten Rechnungen? Worauf gründet sich dann unser Glaube? Als Zeugnis hier möchte ich sagen, Geschwister, es hat keinen einzigen Tag gegeben, wo uns Geld fehlte. Es war immer genug da. Gott ist treu. So erfahren wir ihn als einen lieben Vater, wenn wir uns ihm anvertrauen. Das ist Vertrauen. Jemand sagte mal, die Bibel kann man an vielem kontrollieren. Geologen oder Menschen, die Ausgrabungen machen, haben schon sehr oft Städte ausgegraben, von denen man vorher gesagt hat, die hat es nie gegeben. Die Bibel hat gelogen. Und mit einem Mal wird eine Stadt ausgegraben und man sieht, genau, die Bibel hatte doch recht. Ich glaube, es gibt auch so ein Buch mit so einem Titel. Überall, wo wir die Bibel kontrollieren können, stellt sich heraus, dass sie wahr ist. Überall. Das Problem ist aber, dass wir den Quellen, denen man vertrauen soll, nicht vertrauen. Was war das Problem des Thomas? Warum glaubte er nicht? Er vertraute nicht den Menschen, denen er bis jetzt immer vertrauen konnte. Wir als Menschen sind ja so geschaffen, dass wir einfach in der Zeit leben. Wir können nicht überall sein zur gleichen Zeit, wie Gott es ist. Und der Thomas war eben nicht anwesend, aber die anderen waren anwesend. Und sie haben Jesus gesehen. Und die erzählen, Thomas, wir haben den Herrn gesehen. Und hier ist der Punkt, wo Thomas nicht vertraut. Es sind Menschen da, denen er immer vertrauen konnte. Und hier glaubt er nicht. Jetzt den Bogen zu uns. Gott sorgt immer für uns. Gott hat uns schon so oft durchgetragen und er lenkt unser Leben so, wie es sein Wille ist. Wir haben bis jetzt immer vertrauen können. Und wenn dann auf einmal Zweifel kommen, dann heißt das, wir haben nicht genug vertraut. Obwohl die Umstände sonst auch ganz was anderes zeigen, lasst uns vertrauen. Gott ist derjenige, der unser Leben in seiner Hand hält. Sie beruft sich auf die Treue Gottes. Wir haben gelesen in Vers 22, nein, das haben wir noch nicht gelesen, ja? Aber in Vers 22, ich denke, ich lese den Text einfach etwas weiter. Und die Männer antworteten ihr, unter diesen Bedingungen werden wir frei sein von deinem Eid, den du uns hast schwören lassen. Siehe, wenn wir in das Land kommen, so sollst du diese Schnur aus karmesinrotem Faden in das Fenster knüpfen, durch das du uns hinabgelassen hast. Und deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und das ganze Haus deines Vaters zu dir in das Haus versammeln. Und wer zur Tür deines Hauses hinaus auf die Straße geht, dessen Blut sei auf seinem Haupt. Wir aber unschuldig, wenn wir Jetzt habe ich den Faden. Und wer zur Tür deines Hauses hinaus auf die Straße geht, dessen Blut sei auf seinem Haupt. Wir aber unschuldig. Wenn aber Hand gelegt wird an jemand von denen, die bei dir im Haus sind, so soll ihr Blut auf unserem Haupt sein. Und wenn du etwas von dieser unserer Sache verraten wirst, so werden wir frei sein von deinem Eid, den du uns hast schwören lassen. Da sprach sie, es sei, wie ihr sagt, und ließ sie gehen. Und sie gingen hin, sie aber knüpfte die karmesinrote Schnur ins Fenster. Diese Frau nimmt ein Versprechen von diesen Männern und sagt, verschont mich mit meinem ganzen Hause. Ich weiß nicht, ob diese Frau viel Treue im Leben erlebt hat. Ich weiß nicht, ob sie Liebe erlebt hat. Wenn wir ihren Lebenswandel betrachten, so bin ich eher geneigt zu sagen, nein, ihr Leben sah ganz anders aus. Deswegen lebte sie so. Aber sie, wir sehen, dass sie auf die Treue dieser Männer Nachdruck legt. Sie verlässt sich auf die Treue dieser Männer und sie verlässt sich auf die Treue Gottes. Eine gute Stelle, die uns die Treue Gottes beschreibt, ist in 2. Petrus 3, Vers 8. Mal eine Frage an uns alle, was halten Sie von einem Menschen, der Ihnen etwas verspricht und dann längere Zeit das Versprechen nicht hält? Was denken Sie von so einem Menschen? Ich denke mal, unser Vertrauen in diesen Menschen schwindet. Das ist ganz normal. Wenn jemand uns verspricht, ich bringe dir morgen die 20 Euro, die ich bei dir ausgeliehen habe, zurück, und er tut es aber nicht, und es dauert eine Woche und zwei Wochen und drei Wochen, vielleicht einen Monat und Jahre, vertrauen wir nicht mehr auf die Worte dieses Menschen, oder? Dieses Beispiel habe ich erzählt, um uns 2. Petrus 3 ans Herz zu legen. 2. Petrus 3, Vers 8. Diese Stelle wird oft erwähnt, um das Zeitverständnis Gottes zu beschreiben. Aber ich denke, diese Stelle sagt uns etwas anderes. Gott weiß ganz genau, was Zeit ist. Gott hat die Zeit geschaffen. Hier wird ganz was anderes gesagt. Hier wird die Treue Gottes ganz klar in den Vordergrund gestellt. 2. Petrus 3, so, jetzt habe ich eine falsche Stelle. Aber ich denke, Sie kennen die Stelle, wo geschrieben ist, denn 1000 Jahre sind bei Gott wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Und dann spricht der Apostel weiter davon, dass Gottes Treue immer noch so ist, wie wenn es vor einem Tag gesprochen wäre. Gottes Treue ist immer noch so, als wenn er es gestern gesagt hätte, dass er wiederkommt. Für ihn gilt sein Wort Jahrtausende. Wir lesen am Anfang der Bibel, Gott verspricht, ich sende einen Schlangenzertreter. Und dann dauerte es 4000 Jahre, ich weiß nicht wie lange, wahrscheinlich noch mehr. Und ganz viele Menschen glaubte nicht mehr daran. Aber da gab es eine Hanna im Tempel. Sie glaubte daran. Da gab es einen alten Mann, der glaubte auch daran. Da gab es Hirten auf dem Feld und die glaubten auch daran. Nach all diesen Tausenden von Jahren, was Gott versprochen hatte, nach dem letzten Versprechen waren es 400 Jahre, dass der Messias kommen wird. Gott hält sein Versprechen. Gott ist treu. Und das sieht diese Rahab. Und sie sagt, dieser Gott, der so treu ist, dem möchte ich mir anvertrauen. Und mit diesem Vertrauen, Männer, lasse ich euch los und ich lasse euch entkommen. Aber gebt mir das Versprechen, dass ihr mein Haus rettet. Und dann machen sie es ab, dass sie dann eben eine rote Schnur ans Fenster knüpft. Ich denke, wir werden heute nicht weitergehen. Diese rote Schnur, ein gutes Sinnbild für uns, die wir Christen sind und auf das Blut Jesu vertrauen. Aber davon vielleicht in der nächsten Bibelstunde. Ich möchte einfach nochmal zusammenfassen. Gott sorgt für seine Leute, auch wenn sie die Umstände es oft ganz anders zeigen. Und wenn wir das auch oft im Leben nicht erfahren oder viele von uns das nicht erfahren werden, warum das und das geschehen sollte, müssen wir wissen, dass Gott unser Leben in der Hand hält. Und wenn wir es nicht in diesem Leben erfahren, dann erfahren wir es oben, in der Ewigkeit. Dass Gott alles in seiner Hand hält. Wir können uns ein Beispiel nehmen an Rahab, sicher nicht an allem, was sie gesagt hat, besser immer bei der Wahrheit zu bleiben. Wir können uns an der Rahab ein Beispiel nehmen an ihrem Glauben und an ihrem Vertrauen in die Treue Gottes. Ich möchte es einfach uns mitgeben in den Alltag, Geschwister, dass Gott derjenige ist, der unser Leben bestimmt, dass wir ihm das anvertrauen. Sicherlich werden auch Zeiten kommen, wo wir als gläubige Menschen versucht sein werden, zu zweifeln. Versucht sein werden, dass uns der Boden von unter den Füßen weggezogen wird und wir nicht wissen, was das Ganze soll in unserem Leben. Lasst uns immer auch dann auf ihn vertrauen. Er, der es versprochen hat, immer bei uns zu sein, der hier bei uns Wohnung genommen hat, der in uns wohnt. Lasst uns darauf vertrauen. Ich denke, so viel Zeit nehmen wir uns noch, dass wir aufstehen können und unseren Herrn anbeten.